Na?
Na? Wie ist es? How is
Ist.
it back to be back in Berlin?
Ey, ich habe mir auf dem Weg hierher, ich war gerade unterwegs zu eurer Information, es ist Sonntag, also Sonntag, bevor die Folge online geht. Ich habe heute meinen Morgen in Berlin verbracht und ich bin hierher gefahren, wieder zurück in meine Wohnung und ich habe mir gedacht, wie crazy ist das einfach, dass ich jetzt hier bin und das ist einfach die erste Podcast-Folge, die in meinem neuen Zuhause aufgenommen wird und ich finde es total toll.
Ja, finde ich
So
auch
krass.
richtig toll.
Ich bin
Das
gerade
ist
an
so
einem Ort,
verrückt.
an dem wir zum ersten Mal Podcast aufnehmen und du bist gerade an einem Ort, an dem wir zum zweiten Mal Podcast aufnehmen.
Das stimmt. Ich habe gar nicht
Ja.
verraten, wo ich bin. Ich bin gerade im Urlaub mit meiner Familie. Und ja, den Rest lassen wir mal so stehen.
Ja. Wenn aufmerksame Zuhörerinnen wissen, die wissen Bescheid. Alle anderen haben einfach Pech gehabt.
Ja,
Oh
so ist es.
Mann, oh Mann. Ja, aber geht's dir gut? Wie fühlst du dich? Wie ist es im Urlaub? Erzähl mal ein bisschen.
Schön, also letzte Woche war hier richtiges Programm. Da war Aufstehzeit zwischen 3:45 und 6. Ich glaube, einmal habe ich bis 7 geschlafen.
Krass.
Aber es war mega interessant und ich genieße die Zeit mit meiner Familie. Ist richtig schön und jetzt noch so ein paar Tage Entspannung, Erholung, die Eindrücke von letzter Woche so ein bisschen sacken lassen. Das ist auch schön. Und ja, ich freue mich aber auch schon wieder auf Berlin, muss ich sagen, weil
Ich da
ja, ich
bin.
liebe es halt auch einfach zu Hause zu sein. Du bist da. Ja, also da kann man sich ja nur drauf freuen, zurück nach Berlin zu reisen.
Ist auch immer ein gutes Zeichen. Also ich finde auch so Urlaub ist geil, aber ich finde es ist so schön, wenn man sich auch auf zu Hause freuen kann. Also
Ja.
ich hatte das jetzt immer, als ich in der Nähe von Frankfurt gewohnt habe, immer, dass ich voll ungern irgendwie zu Hause war. Also ich habe immer lieber da, wo ich war, noch einen Tag dran gehangen. Und auch wenn man das tut, heißt es das nicht, dass man sein Zuhause dann nicht mag. Aber wenn das halt überwiegt, dann ist es halt auch kein so ein gutes Zeichen einfach. Und weil, weißt du, ich habe auch so viele Leute gefragt, so, hey, bist du nicht erst umgezogen? Hey, wieso ziehst du wieder zurück? Oder keine Ahnung. Und ich denke mir so, ey, wenn man dieses Privileg hat, zu entscheiden, wo man, und das haben die meisten von uns, einfach zu entscheiden, wo man leben will, in welcher Stadt und so. Dann, und du fühlst dich irgendwo unwohl, dann ist es egal, ob du vor 10 Jahren dahingezogen bist, vor 2 Jahren, vor 2 Tagen. Mach doch das, was sich dann für dich gut anfühlt. Und ich finde es halt herauszufinden, ist es jetzt gerade so eine Eingewöhnungsphase oder ist es wirklich einfach eine Unzufriedenheit? Ist es einfach not a match? Das ist halt voll hart. Aber sowas trägt zum Beispiel voll dazu bei. Und ja, deswegen finde ich es auch schön, dass du dich auch zu Hause freust, weil das zeigt ja auch, dass du dich in deinem Zuhause wohlfühlst.
Ja, sehr. Und
Ja.
ich mag das auch einfach, dann wieder in meiner Routine zu sein, zu arbeiten, voranzukommen in den Dingen, die ich so mache und mit den Dingen, die ich so mache. Und ja, einfach auf mein gewohntes Umfeld freue ich mich.
Ja, richtig schön. Ich freue mich auch, wenn du wieder zurück bist. Das wird so toll. Wow.
Ja, und wir sehen uns dann auch direkt.
Stimmt, wir sehen uns direkt am nächsten
Also, ich
Tag.
komme zurück und dann, ich komme relativ spät abends und dann sehen wir uns direkt, quasi.
Wenn die Folge online geht, quasi.
Das stimmt.
Ja, wenn ihr die Folge hört, dann sind Anna und ich wieder gemeinschaftlich on Tour. Ach, das wird so toll. Ja, ich
Your
freue mich ganz.
favorite duo.
Ja. Oh Mann, ja, nee, aber
Ja,
richtig,
mega
richtig
cool.
schön. Also, ja, einfach nur toll. Ich fand es auch schön, dass du so entspannen kannst. Wir wissen ja, dass du immer auch einen Workload hast und so. Und es ist einfach schön, wenn man irgendwie auch mal so zwischenzeitlich einfach ein bisschen abschalten kann.
Ja, vor allem diese Woche jetzt. Also letzte Woche war noch nicht so richtig abschalten auf der Tagesordnung. Aber jetzt, diese Woche.
Ja,
Und es ist einfach toll.
wenn man
Ich war
halt.
diese Woche schwimmen und in der Sonne und ja, es ist einfach herrlich.
Es ist halt voll wichtig für sich so die Balance zu finden. Also ich hatte das jetzt eben mit einer Freundin drüber, dass wir halt gedacht haben, okay, irgendwie voll viele Leute, weiß ich nicht, sagen immer, sie haben eine Balance, aber dann beispielsweise jetzt mit dem Thema Essen, essen die halt irgendwie Montag bis Samstag komplett clean und irgendwie verbieten sich voll viel und am Sonntag haben die dann einen Cheat Day und liegen den ganzen Tag auf der Couch und stopfen alles in sich rein und sagen, ja, aber das ist Balance und das wird ja auch oft so verkörpert, aber dann denke ich mir halt wieder, nee, also für mich bedeutet Balance, und ich glaube ursprünglich generell bedeutet Balance doch einfach, dass sich Dinge so gut es geht konstant so die Waage halten, konstant ausgeglichen sind und das ist ja wie mit Wasser. Mhm. Ja, okay, dann trink halt 5 Tage kein Wasser und dann trink am Samstag 15 Liter. So, dann ertrinkst du halt innerlich. Das ist ja auch nicht gut. Also es ist, deswegen, ich glaube, so diese Balance zu finden, egal ob das jetzt Stress ist, ob das Arbeit ist, ob das Essen ist, ob das Sport ist, das ist halt unglaublich wichtig, dass man diese Balance in seiner Routine findet. So.
Ja.
Ne? Und wenn deine Routine halt ist, alle 3 Monate in Urlaub zu gehen, jetzt nur als Beispiel, oder weiß ich nicht. Also jeder macht es ja ein bisschen anders, aber es ist halt so unfassbar wichtig, dass man für sich selber genau das herausfindet. Was erdet mich wieder? Was bringt mich in diesen Ausgleich?
Ja, auf jeden Fall. Und das sollte eigentlich halt in der Routine schon integriert sein. Also nicht erst einen Urlaub zu brauchen, um wieder ausgeglichen zu sein, sondern halt im Alltag zu gucken, welche kleinen Dinge entschleunigen mich. Ne? Weil sonst wäre das ja auch so wie mit dem Nicht-Wasser trinken. Die ganze Zeit kein Wasser zu trinken und dann an einem Tag 15 Liter die ganze Zeit unter Stress zu stehen und dann irgendwann in den Urlaub zu gehen, um zu entspannen. Das ist genauso eine Disbalance. Lieber zu gucken, was entschleunigt mich im Alltag. Ist es ein Spaziergang? Ist es mal eine Stunde länger zu schlafen oder mal einen Mittagsschlaf? Ist es meine Gedanken aufzuschreiben? Ist es eine Atemübung zu machen? Ist es nichts zu tun, einfach zu liegen und nichts zu machen? Ist es ein Buch zu lesen? Ist es Musik hören, tanzen? Keine Ahnung, es kann ja alles sein, von A bis Z. Das sind jetzt so ein paar Beispiele. Aber ich glaube, diese Dinge helfen auch einfach bei der Stressprävention. Dass es erst gar nicht dazu kommen muss, dieses, ich muss jetzt aufatmen und ich brauche jetzt eine Pause, sondern sich Pausen in den Alltag zu integrieren, das ist was ganz Wichtiges und da sind wir ja auch schon wieder bei Balance.
Ja, genau. Ja, dass man halt selber auch herausfindet, okay, wann ist mein Leben gerade im Ungleichgewicht, wann ist vielleicht diese Aktivität im Ungleichgewicht, wann stresst es mich zu sehr und was kann ich tun, um im Jetzt und auch präventiv dafür zu sorgen, dass diese Waage ausgeglichen ist. Und das hat man ja zum Beispiel im Training, hat man halt Rest Days. Mhm. Im Wachzustand hat man halt den Schlaf. So, ne? Also das ist ja, du hast ja eigentlich von Natur aus überall auch so ein bisschen schon so die Balance so drin und man muss halt lernen. Ich meine, du siehst ja, was passiert denn, wenn der Schlaf zu kurz kommt zum Beispiel? Oder was passiert, wenn du ins Übertraining gehst? Ne, das sieht man ja in den einfachsten Beispielen. Deswegen
Immunsystem wird schlechter. Du bist häufiger krank zum Beispiel jetzt mal.
Ja, du kannst dich schlechter konzentrieren. Du kannst schlechter sozial agieren, weil du keine Energie mehr dafür hast. Das ist ja genau das. Energie geht ja, diese Balance, also das ist ja auch wichtig, um diese Energie wieder so zu bekommen. Ne? Und auch nicht in Extreme zu verfallen. Wir haben ja heute den Kummerkasten auch. Und da gab es tatsächlich auch sehr viel zum Thema Stress. Das haben wir jetzt aber nicht mit aufgegriffen, weil wir dazu ja auch super viele Folgen schon online haben. Da kann man auch einfach mal den Podcast ein bisschen durchgucken und schauen, was da dabei ist. Ich denke, da haben wir sehr viel auch schon zugemacht. Aber eine Frage war, wenn wir nochmal ein bisschen zurückrudern, auch zu diesem Ungleichgewicht und Thema Ernährung, war: Meine Freundin hat Binge-Eating, wie kann ich ihr helfen? Und ich meine, im Grunde ist ja dieses Binge-Eating, also das Überessen, für alle, die das vielleicht auch gar nicht wissen, Binge-Eating beschreibt eigentlich eher eine hohe Kalorienaufnahme in sehr kurzer Zeit. Und das ist einfach oft ein Resultat, nicht immer, aber oft, aufgrund von so einem Ungleichgewicht, weil man sich vielleicht zu viel verbietet, weil man in einem zu sehr ein Extrem ist, das zum Beispiel Nicht-Essens oder sich da einfach ja in seiner Ernährungsform restriktiv verhält und dann einmal in der Woche, alle 2 Wochen, keine Ahnung, jeden zweiten Tag, dann so eine, ich sage jetzt einfach mal, Fressattacke bekommt. Und wenn das eine Regelmäßigkeit mit sich bringt, dann spricht man davon Binge-Eating, oder?
Genau, also das gehört mittlerweile, ich glaube, es ist im ICD-10 aufgeführt, zu Essstörungen, die diagnostiziert werden. Und ich glaube, man spricht von mindestens 3 Essanfällen pro Woche über einen Zeitraum von, ich glaube, mindestens 2 Monaten. Dann ist es eine diagnostizierte Binge-Eating-Essstörung. Man muss aber natürlich auch unterscheiden zwischen Essanfällen und dann einem Verhalten, was quasi dieser erhöhten Kalorienaufnahme entgegenwirkt, wie zum Beispiel Erbrechen oder übermäßiges Sporttreiben. Dann wären wir schon bei einer anderen Essstörung, mit den anderen natürlich diagnostischen Kriterien, die dazugehören. Das wäre dann Bulimia nervosa. Genau, also Binge-Eating ist quasi dieser Teufelskreis. Das geht häufig mit einem zu langen Diäthalten einher. Also ist häufig die Folge dessen, dass man eben übermäßig viel Kalorien zu sich nimmt, aber es dann eben nicht zum Erbrechen kommt und auch nicht zu Restriktionen beziehungsweise übermäßigen Sporthalten zum Beispiel.
Ja, das ist halt, das ist ja am Ende wieder, also das ist ja wieder, wie ich auch gesagt habe, ein Resultat eigentlich aus einer Disbalance in deinem Ernährungsverhalten zum Beispiel.
Ja, total. Also ja, auf jeden Fall ist es eine Disbalance.
Also ich finde,
häufig ist es ja auch so, dass man in diesem Teufelskreis ist, weil, was ich gerade eben auch schon gesagt habe, ne, durch dieses Diät halt, man hat sich ganz lange irgendwas verboten und dann, man kennt das ja auch und hat man bestimmt auch schon häufiger gehört, versucht der Körper sich eben das, was so lange eingespart wurde, zurückzuholen. Mhm. Und dann kommt es eben zu diesem wesentlich schnellerem Essen als normal, dass man gar keinen Stopp findet, also dass man wirklich isst bis zum volle Gefühl, bis man nicht mehr kann. Und ja, genau, also das sind so ein paar Kriterien dafür. Und dafür auch, dass es eben eine Disbalance ist, weil man einfach so übermäßig viel und so unkontrolliert eigentlich auch diese Nahrungs- und Lebensmittel dann zu sich nimmt.
Ja, und häufig kriegt man das auch gar nicht mit, weil ja auch Binge-Eating-Attacken oder Mädels, die darunter leiden, das ja auch häufig hinter verschlossenen Türen machen, sage ich mal. Ne? Also das ist ja auch häufig was, wofür man sich dann schämt und so.
Ja, genau. Also es ist ganz oft so, dass so ein Schamgefühl kommt und Ekelgefühl. Mhm. Und dieses Schamgefühl, das dadurch ist das eben so, genau wie du sagst, dass man häufig hinter verschlossenen Türen das macht oder alleine halt dann so viel zu sich nimmt.
Und ich finde, wie sie jetzt geschrieben hat, meine Freundin hat Binge-Eating, wie kann ich ihr helfen, dass du das eigentlich weißt oder herausgefunden hast, das bedeutet ja schon, dass sie einem eigentlich sehr vertraut. Also außer du bist jetzt vielleicht mal zu Besuch so plötzlich aufgetaucht, hast du Schlüssel für ihre Wohnung und hast das gesehen. Aber wenn sie sich dir anvertraut hat, dann ist das ja, wenn wir gerade auch schon sagen, dass man eigentlich eher ein Schamgefühl hat und es eher für sich behält, dann spricht es ja schon dafür, dass diese Freundin dir ein sehr großes Vertrauen entgegenbringt und sich vor dir nicht schämt, was schon mal ein erster wichtiger Schritt ist, um da helfen zu können, oder? Würde ich jetzt sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es auch einfach wichtig zu validieren, also der Freundin zu sagen, wie stark du das findest und wie mutig du das findest, dass sie dich dir gegenüber öffnet, falls das der Fall gewesen ist, aber müsste es eigentlich, weil es ist schwer von außen eine Binge-Eating-Essstörung zu betrachten oder fremd zu diagnostizieren, das ist ein bisschen schwierig. Also klar, wenn man das selber hat, dann hat man auch noch nicht die Diagnose gestellt, aber es müsste ja ein Leidensdruck bestehen. Also ich gehe mal davon aus, dass eben Leidensdruck besteht, dass deine Freundin eben darunter leidet, diese Essattacken zu haben, weil sie vielleicht das alles gar nicht mehr unter Kontrolle hat und sich deswegen dir anvertraut hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir auch gerade gehört haben, dass es mit einem sehr hohen Schamgefühl einhergeht. Und da dann zu validieren und ihr zu sagen, dass du eben das toll findest, dass sie sich da öffnet und erstmal ja sie so zu bestärken für ihren Mut, sich zu öffnen.
Ja, und dass der erste Schritt halt auch schon getan ist, weil indem man das Problem sieht und annimmt, das muss ja erstmal geschehen, bevor man da auch irgendwie in Therapie gehen kann oder selber überhaupt daran arbeiten kann, egal wie das dann letztendlich aussieht. Aber dass du ihr auch wirklich sagst, hey, guck mal, der erste Schritt ist gegangen. Also der erste Schritt ist, dass du das wahrnimmst und siehst und dich da irgendwie selber auch vielleicht für dich positionierst, um dieses Problem oder diese Belastung für dich auch anzugehen. Und ich weiß nicht, inwieweit man, ich glaube, das hängt halt auch davon ab, inwieweit man da helfen kann als Freundin, die jetzt auch keine Psychologin ist zum Beispiel und die sonst auch irgendwie vielleicht gar nicht so das Wissen hat, wenn, also es kommt halt krass darauf an, wie fortgeschritten das ist, ne? Also wenn man jetzt einmal, wenn die Freundin jetzt sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie zweimal schon, keine Ahnung, beispielsweise die Freundin macht gerade eine Diät und die hat noch nie eine Diät gemacht und die isst viel zu wenig Kalorien und dann sagt sie, boah, seit 2 Wochen irgendwie habe ich voll oft, dass ich abends richtig Essen in mich reinstopfe, jetzt einfach mal so. Dann ist es ja was, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht, ist das überhaupt dann natürlich schon Binge-Eating, ist die Frage, aber es ist offensichtlich ja ein Problem, es ist auch nicht gut, es ist keine Balance. Und da kann man vielleicht schon noch anders intervenieren, als wenn die Freundin sich dir anvertraut und sagt, ich habe das seit 3 Jahren zum Beispiel.
Ja, das macht auf jeden Fall einen wesentlichen Unterschied.
Ja, weil dann glaube ich fast auch, dass man da als Freundin gar nicht so viel machen kann. Also man kann eine Stütze sein, aber
bei
man
3 Jahren kann nicht meinst du?
Helfen. Ja.
Oder allgemein?
Ja, ich glaube tatsächlich, je länger, desto schwieriger ist es dann als Freundin da zu helfen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Weil das Problem ist ja nicht, dass sie dann das Essen in sich reinstopft. Also da könnte man ja jetzt sagen, ja, dann guck halt, dass sie dich anruft, wenn sie da irgendwie was so und dann verbietest du es oder so. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass sie grundsätzlich ein restriktives Verhalten in ihrem Essverhalten hat. Und das ist ja nicht einfach, weil sie sich dazu entscheidet, sondern das hat ja meistens
einen tieferen Ursprung. Ein Beispiel dafür sein. Also es könnte sein, dass sie eben restriktives Essverhalten hat und es dann zu diesen Essattacken kommt. Muss aber nicht. Es kann ja auch sein, dass irgendwie das soziopsychologische Ursachen hat, irgendwie so Umzug und man fühlt sich emotional. Alleine, kann auch sein, und dass man das halt dann eben so zur Emotionsbewältigung nutzt, kann auch sein. Aber auf jeden Fall, klar, es macht einen Unterschied, ob das jetzt in den letzten 2 Wochen ein paar Mal vorgekommen ist oder es seit 3 Jahren so ist, ne? Also, wie schon gesagt, Binge-Eating ist eine Essstörung, ist übrigens nicht im ICD-10, sondern im DSM-5, und es muss ja wiederholt vorkommen, also es muss wiederholt zu Essattacken gekommen sein oder zu Essanfällen gekommen sein über einen längeren Zeitraum von irgendwas zwischen mindestens 2 bis 6 Monaten. Dann, wenn mindestens es eben 3 Kriterien gibt, die erfüllt werden müssen, um die Diagnose zu stellen, dann spricht man von Binge-Eating. Von in den letzten 2 Wochen sich überessen zu haben, dann ist es noch keine Binge-Eating-Essstörung. Okay. Das ist natürlich immer noch etwas, was man sich angucken darf und wo man unterstützen darf, aber dann spricht man noch nicht von einer Essstörung. Aber ja, ich denke, was wichtig ist, ist eben zu validieren, empathisch zu sein und zu gucken, was ist das Bedürfnis der Freundin. Möchte sie da mit dir drüber sprechen? Möchte sie, dass ihr zusammen professionelle Hilfe sucht? Ich denke, das ist immer wichtig, das Bedürfnis der Freundin zu erfragen. Ne, danke, dass du mir das gesagt hast. Was war vielleicht der Hintergrund, dass du dich genau mir mitgeteilt hast? Wünschst du dir, dass ich dich unterstütze? Wie genau kann diese Unterstützung aussehen? Weil häufig wird dann gesagt, ja, wenn irgendwas ist, dann melde dich bei mir. Aber dadurch, dass das ja so ein schambehaftetes Thema ist und so ja einfach mit so viel Scham auch einhergeht, wird das nicht passieren, dass sich dann die Freundin meldet. Also kann sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Deswegen darf ich lieber aktiv sie fragen, wie kann Hilfe aussehen? Ne? Und nicht eben nur Hilfe so anzubieten, weil das ist manchmal gar nicht so einfach, dann darauf zurückzukommen, weil es eben so ein unangenehmes Thema für die betroffene Person ist.
Ich würde auch versuchen herauszufinden, so ein bisschen mit ihr vielleicht im Gespräch oder auch selber darauf zu achten, ist es eher emotional oder ist es eher aufgrund von jetzt zum Beispiel einem restriktiven Essverhalten? Weil zum Beispiel, wenn wir wieder dieses Alleinsein-Thema so ansprechen, dann könntest du ja schon auch was machen. Dann könntest du ja sagen, okay, du guckst wirklich, dass du sie öfter mal anrufst, dass du dich mit ihr triffst, dass ihr irgendwie gemeinsam mal, also ne, wenn es möglich ist, dann wäre das ja auch eine Unterstützung, Oder dass ihr euch gemeinsam zum Sport verabredet, keine Ahnung, Kurse besucht. Es gibt ja eine Million Möglichkeiten. Das fände ich cool. Und aber wenn du zum Beispiel auch sagst, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich ein restriktives Essverhalten, dass du vielleicht versuchst, mit ihr anders, weil das ist ja schon auch noch, würde ich sagen, auch ein sehr, also auch ein super komplexes Thema, dass du dann aber vielleicht versuchst, wenn du weißt, okay, sie will vielleicht einfach gerade abnehmen und übertreibt es mit ihrem Diätverhalten und kann da gerade auch nichts dran ändern und sie hat vielleicht auch Angst vor Kalorien und so weiter und so fort, dass du dann vielleicht versuchst, als Freundin nicht von solchen Themen zu sprechen. Also zum Beispiel, schick ihr nicht irgendwelche Models auf Instagram, frag sie nicht, ob ihr jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zusammen, oder sprich mit ihr nicht über Kalorien. Ich würde halt diese ganzen Themen, die sie offensichtlich zu sehr beschäftigen und in ein krankhaftes, restriktives Essverhalten bringen, dann würde ich wirklich sie ein bisschen so davor schützen. Ich habe das zum Beispiel bei Freundinnen, wo ich weiß, so, da ist vor kurzem zum Beispiel jemand verstorben. Dann würde ich jetzt niemals auch nicht so witzige GIFs schicken oder so. Das ist vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber ich finde, das ist einfach empathisch und ist am Ende so ein bisschen Schutz für die andere Person auch, weil ich dann gar nicht will, dass sie sich mit den Gedanken da irgendwie befindet, weißt du?
Ja.
So, das kann man ja auch machen dann.
Ja, auf jeden Fall. Und auch weniger über Äußerlichkeiten sprechen. Ne? Also da auch, weil es ist ja dann irgendwo klar, dass es da um Äußerlichkeiten geht, um ein Idealbild, Körperbild, was erreicht werden möchte, ne? Gerade wenn es ums Thema Abnehmen geht. Sondern vielleicht das auch einfach erstmal so ein bisschen zu meiden und da weniger den Fokus drauf zu legen, mehr über andere Dinge zu sprechen. Oder auch wenn es um Komplimente geht, ne? Dann kein Kompliment zu der Äußerlichkeit zu machen, sondern Kompliment zu ihrer Art oder das... Ja, sie heute besonders gut gelaunt aussieht oder ihr Lächeln total toll ist, irgendwie so oder das, was auch immer. Man kann ja auch auf den Charakter sehr doll eingehen und da auch viele Komplimente machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil jemand, der den Wunsch hat, abzunehmen, ein Ideal oder das eigene Körperbild oder Idealbild zu erreichen und es dann eben dazu kommt, dass man restriktiv isst und dann zu unkontrollierten Essanfällen gerät. Das zeigt ja schon, dass man sich sehr, sehr viel mit Äußerlichkeiten beschäftigt. Häufig ist natürlich das Selbstwert auch reduziert und so. Und da ist es einfach wichtig, wenn der Fokus der Person schon so sehr auf Äußerlichkeiten liegt, da ein bisschen weg von zu kommen. Voll. Ne? Die Person ist mehr als ihr Äußeres, mehr als das, was sie isst, mehr als ihre Beine, die sie vielleicht unschön findet oder so. Und da ist es auch wichtig, vielleicht da so ein bisschen zu gucken und zu bestärken und da vielleicht auch drüber zu sprechen, was alles tolle Eigenschaften sind, die Person hat, welche Interessen sie hat, welche Stärken und so.
Ja.
Ja.
Ja, finde ich voll schön. Den Tipp hatte ich tatsächlich auch noch im Petto. Finde ich funny, dass wir haben vor allem so gleichzeitig dran gedacht. Also ich wollte dich unterbrechen und dann hast du das gesagt und dann habe ich so, ja, okay. Ja, also das sind echt Tipps, die, ich finde, die kann man auch übergreifend nutzen, wenn man merkt, dass, eine Freundin oder in der Familie irgendjemand auch mentale Struggles hat vielleicht, ne? Also die vielleicht gerade auch zu einem Unwohlsein beitragen, egal wie das aussehen. Einfach versuchen, da zu sein, eine Stütze zu sein, offen zu kommunizieren, zu gucken, okay, was belastet die Person, da nicht so drauf einzugehen, nicht nachzufragen, nicht irgendwie so beiläufig irgendwelche Kommentare abzugeben. Ja, einfach schön. Und vor allem man selber, finde ich, entwickelt auch immer noch mehr Empathie. Das ist ja auch was, da habe ich auch schon drüber gesprochen, wo ich zum Beispiel auch dran arbeite, dass ich auch gerne so einfach versuchen will, mein Gegenüber nicht zu verletzen. Und das passiert halt häufig, indem wir einfach uns unglücklich ausdrücken oder zu sehr in unserem Kopf sind und gar nicht so drauf achten, hey, was könnte die andere Person da jetzt denken oder fühlen. Und deswegen, das ist ja auch eine schöne Übung für einen selber dann so ein bisschen, ne?
Ja, Empathie zu üben.
Genau. Okay. Das, finde ich, haben wir sehr gut beantwortet.
Ja, oder? Finde ich auch.
Ja. Okay. Dann willst du die nächste Frage machen? Oder soll ich?
Ja, ich kann die nächste machen. Das ist auch was du von einer Followerin als Anliegen zugeschickt bekommen hast.
Mhm.
Und zwar geht es da um Freundschaften. Mir hat jemand geschrieben, dass sie früh 3 Kinder bekommen hat und jetzt mit 33 kaum noch Freunde hat und deswegen sich oft einsam fühlt. Also was kann man machen, um Freunde zu finden,
ja.
Freundschaften zu knüpfen und sich weniger einsam zu fühlen?
Ja, das betrifft wirklich viele, viele, viele Mädels. Wie du schon gesagt hast, mir hat das ja auch jemand geschrieben, also dass sie in eine neue Stadt gezogen ist und neue Freunde findet. Und was beide gemeinsam haben, ist, dass man einfach so, dass sein Leben, seine Lebensumstände sich ändern und oft natürlich Beziehungen sich nicht mitändern oder verändern. Und das ist natürlich als Mensch, als jemand, der so ein gesellschaftliches Wesen ist, dann natürlich super schwer. Und früher oder später braucht man eben soziale Kontakte. Und deswegen ist es toll, die zu haben. Ja. Und man merkt es dann halt, wenn man sie nicht hat.
Ja, auf jeden Fall ist ja auch, wenn wir uns mal die Bedürfnispyramide angucken von Maslow, so ein Sozialpsychologe, auch ein Grundbedürfnis, das Sozialbedürfnis. Ne? Dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das ist ganz wichtig für uns. Auch wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, wir waren immer in Gesellschaft. Wir haben nur in Gruppen gelebt und deswegen auch überlebt. Und dadurch ist es auch so wichtig, einfach soziale Kontakte zu haben. Und deswegen verstehe ich auch, dass das eine Belastung ist, wenn man sagt, hey, bei mir haben sich Lebensumstände geändert durch Umzug, durch Kinder, die man bekommen hat und sich deswegen einsam fühlt oder dadurch eine Belastung verspürt.
Ja. Ja.
Also das vielleicht auch erstmal dazu, dass das total nachvollziehbar ist, dass man sich einsam fühlt und dass man den Wunsch hegt, Freundschaften zu knüpfen.
Ja, voll. Ja, das ist normal und es braucht ja auch diese Erkenntnis und diese Emotion, um dann überhaupt in Aktion zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt Freundschaften suchen. Ne? Weil wenn du das Gefühl nicht hast, dass du das brauchst, dann würdest du ja auch, also dann wird es ja gar nicht dazu kommen, dass du Freunde überhaupt suchst oder finden willst und so. Und ich finde das auch, das anzunehmen und zu sehen, und ich finde, das ist auch oftmals eine Chance, weil ich hatte das ja auch. Und ich muss sagen, ich fand es sau schlimm in meiner alten Wohnung. Aber ich konnte es halt gut für mich nutzen. Ne? Es ist, man wächst ja auch immer an diesen Challenges. Und gerade jetzt zum Beispiel, wenn du einen Umzug hast, dann ist es auch einfach erstmal wichtig, anzukommen, deine Basis zu stabil zu halten, deine Routinen wieder zu etablieren, dich einzuleben. Dein Fundament macht dich als Mensch ja auch aus. Und ich finde, gerade wenn du noch gar nicht so weißt, wer du bist, was deine Routine sind, wie dein Alltag aussieht, so gerade so in so einer Findungsphase, in einem neuen Lebensabschnitt, dann ist es auch manchmal nicht gut, zu schnell irgendwie wieder zu sozialisiert zu sein und ständig sich damit zu beschäftigen, was wollen andere, wann bin ich hier, wann muss ich dahin, und sondern es ist auch erstmal gut anzukommen, auch wenn das uncomfortable ist, weil wir ja im Grunde gerne in gesellschaftlicher Umgebung sind. Finde auch bei der Frau, die dir geschrieben hat, die 33 ist mit den Kindern, es ist halt auch in Ordnung und es ist wichtig, und du wärst wahrscheinlich nicht die Mama, die du bist, hättest du jetzt die letzten 3 Jahre oder wir sind alle 6 Jahre wahrscheinlich, 6, 7 Jahre, wenn jetzt im Abstand von 2 Jahren geboren sind, keine Ahnung, wärst du nicht so da gewesen für deine Kinder, dann wärst du auch nicht die Mama, dann hätten die nicht die Kindheit gehabt. Also du Na, es geht halt manchmal auch einfach nicht anders.
Ja, und ich finde das voll wichtig, was du sagst, das auch so ein bisschen zu reframen. Ne? Mhm. Ja, du hast Kinder bekommen, aber es ist doch total toll, dass du diese 3 Kinder hast. Und es ist auch eben, wie Lena sagt, wahrscheinlich so, wäre es nicht so gewesen, dann weiß man nicht, ob die Kindheit deiner Kinder anders ausgesehen hätte oder anders aussehen würde. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es doch toll ist, dass du so viel Zeit hattest für deine Kinder.
Mhm.
Und dass das nicht heißt, dass das für immer so bleiben muss, weil es geht ja auch um dich. Und es geht darum, dass du das Bedürfnis verspürst, Freundschaften zu knüpfen. Und du merkst, dass sich deine Freundschaften, die du in der Vergangenheit hattest, auseinanderentwickelt haben und nicht mehr die sind, die sie mal waren. Und das ist in Ordnung. Und jetzt darf man gucken, wie kann ich denn meinem Bedürfnis, neue Menschen kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen, nachgehen. Und ich glaube, da ist auch der Punkt mit den Kindern eigentlich ganz cool, weil dadurch, dass du 3 Kinder hast, könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich eine ganz coole Anlaufstelle ist. Ne? Ja. Mit Kindern ist man viel unterwegs. Vielleicht seid ihr auf Spielplätzen und kann darüber in Kontakt mit anderen Menschen treten. Vielleicht haben die Hobbys, wo es andere Mütter gibt, mit denen, die du ja dann wahrscheinlich, also ne, wenn man ein Hobby hat, ist das wahrscheinlich etwas, was wöchentlich stattfindet. Nehmen wir mal an Fußball, das ist ja sogar ein sehr intensives Hobby. Aber meistens ist es so, dass man unter der Woche 1 bis 2 Mal Training hat und dann den Wochenenden die Spiele. Bedeutet man, dass man sogar die Eltern wahrscheinlich häufiger sieht. Und das ist ja etwas, vielleicht was schon im Leben besteht. Also wenn es tatsächlich so ist, dann kann man das nutzen, was ja schon Bestand im Leben ist, weil man das Kind dorthin bringt, um quasi Kontakte zu knüpfen, um dem Bedürfnis, das du hast, nachgehen zu können. Beispielsweise. Ne? Muss aber nicht sein. Es kann ja auch sein, dass du sagst, nee, das ist nichts, wonach du suchst, sondern du möchtest lieber jemanden finden, der ähnliche Hobbys hat wie du, dass man dann da zum Beispiel über diese Schiene geht. Wenn du sagst, du gehst gerne ins Fitnessstudio, da einfach mal zu gucken, wen sehe ich vielleicht häufig, wer geht zu einer ähnlichen Zeit und dann den Mut zu fassen, und da kann man sich auch darauf vorbereiten, jemanden mal anzusprechen.
Mhm. Ja, das ist vor allem auch super wichtig, dass man auch guckt. Ich habe mal eine Studie gesehen, dass die meisten Partnerschaften tatsächlich mit Arbeitskollegen und Kolleginnen eingegangen werden, was ja auch voll Sinn macht, weil du da die meiste Zeit bist als zum Beispiel normal angestellter Mensch einfach. Und
ja,
es ist ja auch voll von Vorteil. Also wenn dein Leben sich dann um deinen Job dreht oder zum Beispiel um dein Hobby dreht, dann ist es ja auch toll, Leute zu finden, die genau das auch begeistert. Weil so kannst du ja die meiste Zeit aus eurer Beziehung, egal ob die romantisch oder freundschaftlich ist, rausziehen. Und da kommen wir auch wieder zu was wir am Anfang gesagt haben. Deswegen ist es auch so wichtig, sich selbst zu kennen und zu wissen, was man will. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich liebe Tennis, dann bist du da ganz oft zum Beispiel und dann lernst du vielleicht jemanden kennen, der auch gerne Tennis mag, und dann lernt ihr euch kennen und dann habt ihr schon ein gemeinsames Interesse, ihr könnt auch gemeinsam Zeit verbringen und es ist halt super cool. Das heißt ja nicht, dass es so sein muss, aber das erleichtert, glaube ich, halt super viel, weil wenn du einfach so anfängst, so zum Beispiel, gut, das ist jetzt irgendwie seltener, wobei es auch so Apps gibt für Freundschaftsfindung und so, es gibt auch, glaube ich...
Wollte ich gerade sagen... Das ist auch eine coole Idee und das sehe ich richtig oft. Mhm. Bumble Friends, oder... ja, genau. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ist auch in eine neue Stadt gezogen und die ist jetzt nochmal umgezogen, nachdem ihr Studium beendet war, und hat auch die App benutzt und die hat da richtig tolle Freunde drüber gefunden, weil man das direkt filtern kann. Du kannst da einstellen, wer bist du, was hast du für Interessen, das ist eigentlich richtig cool gestaltet, weil ich kannte das überhaupt nicht. Und sie hat mir mal ihr Profil gezeigt und ich fand das total cool, weil das irgendwie so einfach... Ich fand bei ihr jetzt zum Beispiel, sie hat das richtig gut gemacht. Also ich kenne sie ja, weil sie eine Freundin von mir ist. Und ich war so, ja, da weiß man direkt, wen man erwarten kann, so wie sie das Profil gestaltet hat. Und das ist eine richtig coole Idee. Also gerade für Leute, die umgezogen sind, finde ich das richtig cool, aber auch für jemanden, der schon länger in der Stadt lebt, in der er lebt oder auf dem Dorf lebt, in dem, also das kann man doch nutzen. Oder auch Social Media. Ich meine, Lena, wir haben uns beide über Instagram kennengelernt, ja, also, und sind Best Friends. Deswegen, also auch das, Social Media, Apps, das, wir haben so viele Möglichkeiten, auch da einfach mal zu gucken, womit würde ich mich gut fühlen, und das einfach mal, glaube ich, auch auszuprobieren, da vielleicht ins kalte Wasser zu springen und mutig zu sein und mal zu gucken, was draus wird.
Voll. Es gibt ja auch zum Beispiel von ein paar, es gibt so auf dem amerikanischen Markt zum Beispiel, folge ich so einer Fitnessmaus, und die hat zum Beispiel auch eine Plattform, wo man halt ihre Programme so mitmachen kann. Mhm. Und da hat sie einen Community-Bereich. Und allein da kann man ja auch super Kontakte kriegen. Man muss sich ja auch nicht immer sehen. Also
ja,
ich habe auch so viele Freunde. Ja. Nee, okay, so viele Freunde habe ich jetzt nicht. Mhm. aber schon auch
Leute. Aber du kennst viele Leute.
Ja, genau. Und ich habe auch schon engere Kontakte oder Leute, mit denen ich immer im Austausch bin. Nimm jetzt mal zum Beispiel Lizzie. Mit Lizzie bin ich befreundet. Mit Lizzie habe ich noch nie in der Nähe gewohnt irgendwie. So. Aber wir sind halt jede Woche in Kontakt. Das kann mal so sein, dass wir jeden zweiten Tag eine Sprachnachricht schicken. Das kann mal sein, dass wir jeden fünften Tag eine Sprachnachricht schicken, dass wir mal telefonieren. Oder Mary auch oder so. Na, es gibt halt so viele Leute im Leben, mit denen, da muss man muss auch nicht mal diese physische, ich glaube, davon muss man sich lösen, von dem, was man als Kind, klar waren das die Leute, mit denen du im Kindergarten warst und in der Schule, du hast auch keine Chance, du hast kein Auto, du hast das Hobby, was deine Eltern sich für dich ausgesucht haben, so meistens, du hast halt irgendwie Verpflichtungen wie Schule und Hausaufgaben, so, das ist, du hast eine ganz andere Rolle, du hast nicht diese aktiv, ich gehe auf Leute zu, sondern du bist halt, wo du gerade bist und damit surroundest du dich einfach und da bilden sich einfach Freundschaften, vielleicht weil deine Eltern dich in den Fußballverein stecken und so weiter und so fort. So, das wird ja für dich übernommen, dieses Freunde finden auch irgendwie. Und das ist auch ganz normal, weil du auch gar nicht die Möglichkeit hast, zu reisen und zu dich fortzubewegen, anders als zu Fuß oder so, dass du andere Freundschaften knüpfst. Social Media verwendet man jetzt auch nicht, wenn man 6 ist. So, das heißt, deine Möglichkeiten sind anders. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, wenn man als erwachsene Person neue Freunde knüpfen will. Fangt an, euch von diesem Bild zu lösen, dass erstens irgendjemand für euch das übernimmt, weil ihr müsst einfach aktiv sein. Ihr müsst aktiv eine App runterladen, ihr müsst aktiv Leute ansprechen, ihr müsst aktiv irgendwo hingehen. Es muss halt auch was von euch kommen. So. Und
ja.
Dann im zweiten Schritt ist es auch nicht schlimm, so man braucht nicht Leute, die ständig um einen rum sind. Also man kann auch Beziehungen pflegen und wertvolle Freundschaften haben und eine Bindung haben mit einer Distanz.
Ja, wobei das aber was ist, was total individuell ist. Es gibt Leute, die sagen, die können das nicht. Mhm. Die wollen das auch nicht. Und das ist in Ordnung, wenn man das nicht will. Aber was ich wichtig finde, und das ist, glaube ich, auch das, was du so ein bisschen meinst, ist einfach mal auszuprobieren. Weil wenn man davon überzeugt ist, man kann nur Freundschaften pflegen und haben mit Menschen, die im direkten oder im nächsten Umfeld leben und die immer quasi abrufbar und erreichbar sind, auch physisch, aber man es nie ausprobiert hat, mal eine Distanzfreundschaft aufzubauen und zu pflegen, dann ist das natürlich schwierig.
Ja.
Aber es mal ausprobiert zu haben und dann festgestellt zu haben, boah, das funktioniert so für mich nicht, das ist völlig legitim. Aber vielleicht sind ja diejenigen, die hier jetzt zuhören und die uns auch die Frage gestellt haben, noch gar nicht so weit gewesen und haben es noch gar nicht ausprobiert. Dann hier die Einladung, es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie fühlt es sich an, kann ich mir das vorstellen oder kann ich es mir nicht vorstellen, dann ist das auch in Ordnung. Aber das ist vielleicht auch so eine Idee, ne? Weil es gibt nicht nur eine Freundschaft, die eben so aussieht, dass man sich jeden Tag sehen kann, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten von Freundschaften. Und da mal zu gucken, was kann ich mir vielleicht vorstellen und was möchte ich vielleicht ausprobieren und was habe ich schon ausprobiert und habe es für gut oder schlecht befunden.
Ja. Ja, weil im Grunde profitiert man in der Freundschaft ja von einem Vertrauensverhältnis, von einer Person, die einem zuhört, für die man auch da ist. Man kann geben, ja. Man kann nehmen. Und dieser Bund, oder das kann ja ganz individuell aussehen. Und da kann man, wie du schon sagst, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ja. Und ich finde es auch wichtig, noch im ersten Schritt, das hatte ich ganz vergessen, bei diesem aktiv was machen. Also ihr müsst halt einfach auch alleine das machen. Also da wären wir wieder am Anfang. Du musst halt dann alleine irgendwo
in die Umsetzung gehen.
Genau, aber du musst halt auch, du halt als schüchterne Maus, die selber irgendwie ihren Selbstwert nicht kennt und komplett irgendwie, weiß ich nicht, unzufrieden ist und sich eigentlich auch gar nicht so sieht und so, kein Selbstvertrauen hat, wenn du dich still und leise in irgendeine Ecke hockst, dann bringt es auch nichts. So, du musst, und deswegen sagen wir auch immer, rauf und runter. Es ist so viel wert, an sich zu arbeiten und für sich zu arbeiten, an seinem Selbstwert, Selbstliebe, Ernährung, Sport, diese Routinen, alles das, was man jeden Tag macht, dass man ein Fundament einfach für sich schafft. Und ihr seht, das ist halt auch bei sowas einfach wichtig. Und da kann ich vielleicht mal von einem eigenen Beispiel von gestern erzählen, weil ich war ja gestern in so einer Comedy-Show. Und vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Jedenfalls bin ich da alleine hin, weil die Freundin, die mit mir da hingehen wollte, kurzfristig krank geworden ist. Und ja, dann habe ich erst so überlegt, ich habe auch Anna geschrieben, ich war so, ich weiß nicht, ob ich jetzt da hingehen soll, ist jetzt auch egal, dann mache ich halt alleine was. Und ich bin hingegangen und einfach neben mir saß ein Mädchen, die eigentlich auch mit ihrer Freundin kommen wollte, die war aber auch krank. Und dann haben wir da gestern uns richtig gut verstanden, haben gequatscht, haben da gemeinsam den Abend verbracht, haben sogar Nummern ausgetauscht. Also das war super irgendwie spannend und da bin ich, war ich dann echt
richtig cool.
Ja. Aber ja, du musst halt auch, guck, aktiv, ich musste die Entscheidung treffen, ich musste da hingehen und ich musste einfach dort auch quasi reden, so.
Ja, und du hast auch vorher überlegt, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen, was mache ich? Aber du bist dann ins kalte Wasser gesprungen, raus aus der Komfortzone, auch, ne, du machst viele Dinge alleine, aber trotzdem, der Gedanke war da, vielleicht doch nicht hinzugehen, sondern was anderes zu machen. Und du hast aber gesagt, nee, ich gehe da jetzt hin. Und jetzt bist du um eine Bekanntschaft reicher.
Ja.
Cool.
Einfach toll. Genau, also am Ende des Tages,
richtig cool,
you just have to do it. Und einfach von diesem Gedanken lösen von früher, glaube ich. Und auch einfach mal Apps nutzen. Was ich auch empfehlen kann, ist so diese, zum Beispiel, was wir da machen, so ClassPass oder was gibt's da alles?
Im Sports Club.
Ja, genau. Einfach irgendwie auch in Kurse gehen, wenn man mal irgendwie die Möglichkeit hat.
Das ja, ist auch cool. Sowas. Voll. Ja. Ja, da sind viele Leute und man kommt ins Gespräch und man sieht sich immer und immer wieder und dann kommt, also dann unterhält man sich auch einfach.
Ich habe doch diesen Link. Oder kann man damit nicht so kostenlos testen? Wir packen euch mal alles, was wir kostenlos zur Verfügung haben, packen wir euch mal rein. Vielleicht finden wir auch irgendwelche Apps zum Download für, genau. Dann habt ihr das nicht so weit dahin und könnt es einfach mal machen, wenn ihr das jetzt hört oder wenn ihr mit der Podcast-Folge fertig seid.
Ja.
Okay.
Gute Idee.
Gut, wollen wir noch ein Thema machen?
Ja, noch eins finde ich gut.
Wir haben Freunde. Wollen wir das, wir müssen jetzt kurz uns austauschen. Wollen wir das mit dem Arbeitskollegen machen oder wollen wir das mit dem so Körperbild und...
Ich bin für den Arbeitskollegen.
Okay, weil das andere hatten wir ja schon so ein bisschen, ne?
Ja.
Boah, wir müssen das wieder, wir sagen immer, wir müssen irgendwie so, aber das Format gefällt mir
auch richtig. Mehrere Teile gut machen.
Ja. Ich finde es richtig cool.
Ja, finde ich auch cool. Ja. Okay, dann schieß mal los mit dem Arbeitskollegen.
Okay. Sie schreibt, ich bin in meinen Arbeitskollegen verliebt. Wir haben uns schon oft getroffen und auch mehr gehabt. Aber ich traue mich nicht, es ihm zu sagen und habe Angst, dass es dann komisch zwischen uns wäre, wenn er nichts für mich fühlt. Hätte mich nie in die Situation begeben sollen. Also, vielleicht nochmal zusammenfassend. Sie hatten was miteinander, sie arbeiten zusammen und sie hat sich jetzt in ihn verliebt und traut es sich nicht, ihm zu sagen, weil sie Angst hat, dass es dann komisch zwischen den beiden ist. Das heißt, sie geht ja davon aus, dass er keine Gefühle für sie hat.
Also ich verstehe das, dass es eine tricky Situation ist, gerade weil man, egal wie die Beziehung zueinander sein wird, am Ende des Tages habt ihr halt immer noch Kontakt miteinander. Und natürlich macht es das schwierig. Ich hatte jetzt so den Gedanken, vielleicht musst du dich ja ihm gar nicht offenbaren und ihm sagen, was du fühlst, sondern vielleicht ist es ja auch eine Idee, in ein Gespräch mit ihm zu gehen und zu erfragen, was er fühlt. Oder die Situation so ein bisschen zusammen zu explorieren, weil es dann nicht so ein Gespräch ist, ja, ich habe mich in dich verliebt und ich wollte mal fragen, wie es bei dir aussieht, sondern einfach mal zu erfragen, wie
stellst du dir
eher die Beziehung, die ihr zueinander habt. Wie bitte?
Ich wollte sagen, wie stellst du dir das zukünftig vor, also wohin sich das entwickelt, das so ein bisschen herauszufinden.
Genau, wohin es sich entwickelt oder vielleicht auch im Hier und Jetzt, wie er die ganze Sache sieht, wie er das, was ihr zwischen euch oder das, was zwischen euch ist, definieren würde, ob er das überhaupt definieren kann, um da einfach so ein bisschen Klarheit in die ganze Sache zu bringen. Vielleicht da soll ich so ein bisschen drauf zu fokussieren, ob es da Kleid geben kann, ob er das definieren kann oder nicht, weil dir das wichtig ist und du dich damit so ein bisschen beschäftigt hast in den letzten Tagen und Wochen, was das eigentlich zwischen euch ist und wohin die Reise vielleicht gehen kann. Ob es da vielleicht die Möglichkeit gibt, dass es was Festes wird oder wie er die ganze Sache einfach sieht.
Ich finde, das hängt halt auch...
Ich glaube, das ist...
Ja, ich finde, das hängt... Sorry, wir sind, glaube ich, gerade ein bisschen versetzt. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Du kannst auch noch kurz fertig sagen.
Ich wollte sagen, dass es das vielleicht auch so ein bisschen einfacher macht, so ein bisschen in die fragende Rolle zu schlüpfen, als direkt all in zu gehen, zu sagen, das ist, was ich fühle und ich habe die hohe Erwartungshaltung, dass du genauso fühlst, sondern vielleicht sich vorher so ein bisschen zu überlegen, was kann ich tun, damit meine Erwartungshaltung nicht zu hoch ist, weil Erwartungen werden am Ende des Tages in 99% der Fällen enttäuscht, sondern sich vielleicht zu überlegen, okay, was wünsche ich mir und wie kann ich das Gespräch vielleicht auch so ein bisschen führen und leiten, um Antworten auf die Fragen zu kriegen, die ich habe, ohne direkt all in gehen zu müssen.
Ja.
Ne? Weil ich glaube, dass es nochmal einen Unterschied macht, in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, was man fühlt und enttäuscht zu werden, oder in ein Gespräch zu gehen, um einfach mal zu erfragen, wie sieht es eigentlich in der anderen Person aus.
Ja, weil ich finde, du kannst ja am Ende trotzdem enttäuscht werden, weil offensichtlich ist sie ja verliebt und wenn er so klar sagen würde, nee, hab ich gar keinen Bock, ich bin noch generell kein Beziehungs... So, dann wird sie auch enttäuscht, aber dann gibt sie sich halt jetzt auf Deutsch gesagt, so wie wir das alle verstehen, so die Blöße nicht und stellt sich da hin und öffnet sich da so und sagt, ja, ich bin dich verliebt und so, weil das tut ja nur doppelt und dreifach
weh. Ja, dazu gehört ja auch total viel Mut, ne, sich selber zu offenbaren und zu sagen, du, ich habe mich verliebt in den letzten Wochen und ich... stell mir eine Beziehung mit dir vor, das muss man auch erstmal über die Lippen bringen.
Voll, und im Endeffekt... Und
dazu gehört viel mehr Mut am Ende des Tages, als mal zu erfragen, wie sieht es denn beim Gegenüber aus. Natürlich kann es die Erwartungen nicht befriedigen und enttäuschen und man kann enttäuscht aus dem Gespräch rausgehen. Aber da muss man sich natürlich auch im Voraus drüber im Klaren sein. Deswegen sich zu überlegen, könnte ich mit der Antwort, dass die andere Person nichts für einen empfindet oder keine langfristig romantische Beziehung mit einem sieht, könnte ich mit der Antwort umgehen? Mhm. Wenn nein, dann würde ich das Gespräch erstmal nicht führen, sondern zu überlegen, okay, was kann ich für mich tun, dass ich das Gespräch führen kann und mit der Antwort leben könnte langfristig oder einen besseren Umgang damit finden würde, weil wehtun wird das so oder so. Und ich glaube, das ist etwas, womit man sich beschäftigen sollte.
Voll. Und ich finde auch schon, wenn sie jetzt schon auch, guck mal, die arbeiten zusammen, das heißt, die kennen sich, die haben schon ein paar Mal was miteinander gehabt und so. Kommt auch immer drauf an, wie lang es ist. Wenn ihr jetzt seit 2 Jahren was miteinander habt und da noch nichts gekommen ist, dann sage ich dir ehrlich, Girl, erwarte nicht so viel, weil dann ist es wohl jetzt nicht so ein Typ, der auf eine Beziehung aus ist, finde ich. Man kann es ja selber schon ein bisschen so deuten. Also wenn sie jetzt schon so denkt, ich habe es Angst, ihm zu sagen, sie kann ihn ja am besten einschätzen. Und manchmal muss man auch so ein bisschen auf seine Intuition hören. Und wenn er so zum Beispiel so ist, dass er sie dann auf der Arbeit ignoriert oder dass er so jetzt auch nicht so dann mal zurückschreibt. Oder so dieses typische Verhalten von jemandem, der halt offensichtlich keine verpflichtendere, committendere Beziehung eingehen will, dann wirst du so oder so enttäuscht. Also, ne, dann kannst du es ja für dich schon so ein bisschen deuten. Ich glaube, wenn er jetzt so wäre, so dass er so ihre Hand manchmal nimmt und so nachfragt und mit ihr den Sonntag verbringt und schon so kurz vor, komm doch mal mit zu meinen Eltern, die müssen sie ja auf der Arbeit noch nicht öffentlich machen, aber so, weißt du, wenn er sich im Privaten schon so ein bisschen so verhalten würde, dann hätte sie wahrscheinlich auch keine Angst. Deswegen noch viel mehr, finde ich, trägt es dazu bei, dass du es so machen sollst, wie Anna es gesagt hat, dass du ihm dich nicht so öffnen sollst mit so, ja, ich habe mich in dich verliebt, weil Fakt ist, am Ende willst du deinen Job behalten und er wird seinen Job auch behalten. Fakt ist, am Ende werdet ihr nach wie vor Arbeitskolleginnen, Kollegen sein, so vor allem jetzt erstmal. Und du musst ja die Situation nicht unbedingt so erschweren. Ich finde halt, es ist halt voll wichtig, glaube ich, trotzdem, weil wenn du dich jetzt schon in ihn verliebt hast und ihr euch nach wie vor jeden Tag seht, dann ist es, glaube ich, für sie auch wichtig, egal wie sie es am Ende macht, herauszufinden, was er fühlt. Weil wenn du jetzt weiterhin die ganze Zeit verliebt bist und gar nicht kommunizierst und es auch gar nicht erfragst und so, und dann läuft es noch ein paar Monate, dann wird es viel schwerer sein für dich, diese Arbeitsbeziehung so professionell beizubehalten. Weißt du, so dann frag lieber jetzt, und wenn er jetzt sich schon so dumm verhält zum Beispiel oder dann sagt, boah, nee, ich bin einfach gerade nicht offen für eine Beziehung, dann frag dich selber, okay, will ich es trotzdem weiter, dass wir uns treffen und was miteinander haben? Und kann ich damit umgehen? Oder
und das vielleicht auch undefiniert lassen?
Genau, ist ja auch eine Option, ja, also, theoretisch.
Ne, das ist
Friends with Benefits.
Oder möchtest du Klarheit haben und sagst, entweder eine Beziehung oder gar nicht? Und das ist auch was ich noch ergänzen wollte. Bevor du in das Gespräch gehst, falls du in ein Gespräch gehen solltest, werd dir erst darüber klar, was möchtest du eigentlich?
Mhm. Ja.
Weil das bringt dir schon mal Klarheit. Und das hilft dir dabei in der Gesprächsführung. Und das hilft dir auch dabei, einfach zu kommunizieren und die Fragen zu stellen, die dich interessieren.
Ja. Ja, und frag dich vielleicht selber.
Dich weiterbringen mit deiner Entscheidung.
Ja, und frag dich vielleicht selber auch, okay, wie fühle ich mich, wenn er jetzt das und das sagt? Wie fühle ich mich, wenn er jetzt das und das sagen würde? Das kann man sich ja wirklich mal so richtig in diesen Moment so reinversetzen und überlegen, was es so mit dir macht. Weil vielleicht bist du gerade auch einfach nur verliebt und weißt aber selber gar nicht, welche Antwort du dir erhoffst. Ne? Also vielleicht...
Ja, vielleicht bist du noch gar nicht so weit gekommen. Vielleicht hast du dich noch gar nicht damit beschäftigt. Und das wäre vielleicht auch so eine erste Idee, bevor du dich da in ein Gespräch manövrierst, erstmal mit dir zu überlegen. Ja. Also dich mit dir hinzusetzen, zu überlegen, okay, der Fakt ist, ich habe wahrgenommen, ich bin verliebt. Und sich dann die Fragen zu stellen, wie wünsche ich mir es, wie sollte der Ausgang aussehen, was wünsche ich mir für mich, was würde mir Klarheit bringen, was nicht, wie würde ich mich fühlen, wenn Szenario A, B und C eintreten würden, könnte ich damit umgehen, ja, nein, okay, wenn nicht, was könnte ich dann tun?
Ja.
Ne? Weil wenn du in deinen Gedanken ein Worst-Case-Szenario durchgehst und für das Worst-Case-Szenario eine Lösung findest, dann hilft es dir, dich dem Ganzen so ein bisschen auszusetzen, in Kauf zu nehmen, dass das Worst-Case-Szenario eintritt, weil du weißt ja, okay, wenn das Worst-Case-Szenario eintreten sollte, dann habe ich schon eine Lösung dafür.
Genau. Ja.
Und das kannst du nur für dich herausfinden.
Voll. Ja, das musst du am Ende selber einschätzen, aber ich finde deinen Tipp sehr gut, so eher so die Rolle zu wechseln und gar nicht in diese aktive Fragerolle, sondern also so dieses, weil das ist auch wichtig, glaube ich, für alle
Girls. Eher in die Fragerolle als in die Offenbarrolle zu gehen. Weil es bringt einfach viel Sorgen mit sich und es braucht einfach sehr viel Mut, sich jemand anderen zu öffnen, was die Gefühle betrifft. Und nicht jeder kann über seine Gefühle sprechen. Viele ignorieren das auch gerne oder haben Angst davor, sich Gefühle einzugestehen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Wissen wir jetzt gar nicht, wie das bei ihr ist. Aber ja, deswegen glaube ich, ist das vielleicht eine Idee, so das zu evaluieren.
Ja, und vor allem sich auch davon zu lösen, das glaube ich, das machen viele, viele Frauen, weil wir auch so, ich würde sagen, so das emotionalere Geschlecht sind und auch so ein bisschen das romantischere Geschlecht sind in den meisten Fällen, habe ich zumindest so selber bei mir das Gefühl und bei auch Freundinnen so in meinem Umfeld. Ich glaube, viele machen so den Fehler und denken, wenn ich ihm jetzt zeige, dass ich oder sage, was ich für ihn empfinde und ihn so mit Liebe umgebe und so fürsorglich bin und so, dass dann daraus Liebe wächst. Aber das ist ja auch nicht, also ihr verliebt euch ja auch nicht in eine Person, nur weil sie in euch verliebt ist, sondern ihr verliebt euch in eine Person, aus anderen Gründen, die sind immer super individuell. Ja. Das ist die Art, also die Kombination aus allem. Ihr verliebt euch in den Menschen, aber ihr verliebt euch nicht, weil der Mensch verliebt ist. Und ich glaube, das muss sie sich auch, oder sollte jeder sich so ein bisschen darüber im Klaren werden. Deswegen ist es auch so ein guter Tipp von dir, weil es bringt ja nichts. Also, dass er weiß, dass sie verliebt ist, das bringt nichts, weil entweder er fühlt was für dich, er kann sich mehr vorstellen, so wie du jetzt, dann ist es toll. Und wenn nicht, dann nicht. Aber er wird sich nicht in dich verlieben, nur weil er weiß, dass du verliebt bist. Und deswegen bringt die Info erstmal gar nichts.
Ja, das ist ja auch sonst so eine klassische Aussage. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass du verliebt in mich bist, dann. Ja. Was wäre denn dann? Dann wärst du auch in mich verliebt gewesen? Hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja,
das Deswegen, also ich
verstehe, was du meinst.
Geh mal ein bisschen in die Analyse, überleg mal, wie er sich verhält. Wenn du jetzt schon komplett deuten kannst, dass, oder wenn er sich auch einfach nicht verhält, wie jemand, was du dir wünschen würdest, so was Richtung Beziehung geht, dann brauchst du auch gar nicht erst, dann ganz ehrlich, dann sei eine starke Frau, sag ihm so, hier, wie sieht es aus? Ich kann mir, was stellst du dir vor? Und wenn es nicht deinen Erwartungen entspricht, sagst du, okay, bis hier und nicht weiter. Und dann machst du dein Ding. So, dann würde ich auch gleich die Grenze so kommunizieren. Wenn du jetzt in dich gehst und sagst, nee, für mich kommt es nur in Frage, dass wir jetzt zusammenkommen zum Beispiel und ich bin auch gar nicht auf so ein Freundschaftsplus-Ding und er sagt dann, ja du, also für mich ist eher sowas Lockeres und so oder pff, weiß ich jetzt nicht und bla 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 und es geht für dich nicht, dann sag, hey, dann pass auf, so stelle ich mir das nicht vor. Du musst ja dann auch nicht sagen, ja, aber ich habe Gefühle für dich entwickelt. Sag einfach so, ah, okay, ich glaube, dann gehen unsere Erwartungen auseinander. Ich würde es dann auch hier beenden und lass uns doch nach wie vor einfach Kollegen bleiben. Fertig. Und dann droppst du dein Mic und gehst nach Hause. So.
Wenn alles immer so einfach wäre.
Ja, ist es nicht. Aber am Ende muss sie das dann sowieso mit sich ausmachen. Wenn sie sich dann traurig fühlt, das ist wieder hart, aber wenn sie sich traurig fühlt oder gut fühlt oder die Emotion am Ende, die hat sie mit sich selber. Das geht den Kumpel dann auch nichts mehr an. Außer es ist für euch beide schön und er sagt, er hat sich in dich verliebt und es kommt alles so, wie du es dir wünschst, dann ist es ja toll. Aber wenn dem nicht so ist, dann bist du am Ende sowieso, ist es deine Aufgabe, mit der Emotion umzugehen und dann musst du ihm da auch nichts vorheulen oder keine Ahnung. Also weißt du so, das bringt dir dann nichts.
Bedeutet, werd dir über dich im Klaren. Was möchtest du? Was ist deine Erwartungshaltung? Was würde deine Erwartung enttäuschen? Was würde sie erfüllen? Und ich würde am liebsten gerne ein Update kriegen.
Ja, same. Ich habe mir auch schon überlegt, sie soll uns, schreib uns bitte.
Wie ist es so gewesen? Wie ist es gelaufen?
Ja, schreib uns bitte, wie du dich entschieden hast, vielleicht auch schon dann danach, wenn du in die Kommunikation, egal wie, gegangen bist. Schreib uns aber bitte auf dem Podcast-Account auf Insta oder schreib Anna, weil bei mir geht's sehr wahrscheinlich irgendwie unter. Und du bist irgendwie immer noch so, du bist da mehr hinterher, glaube ich, mit so Nachrichten. Du siehst es irgendwie anders. Ich weiß ich nicht. Also am besten schreibst du aber den Podcast-Account, The Be Happy Podcast, ja, auf Instagram.
Wir würden uns freuen.
Ja.
Wir würden uns freuen.
Auf jeden Fall. Und generell habe ich mir überlegt, dass wir hier mal so eine Umfrage reinmachen in die Shownotes. Und dann können die Mädels, es ist ja auch alles anonym, also keine Sorge, das sehen nur wir. Ihr könnt dann gerne auch vielleicht, habt ihr euch, das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht mit dem Kummerkasten und haben das ja auch auf Instagram verkündet, vielleicht habt ihr das verpasst oder euch noch gar nicht so getraut oder wusstet auch nicht, was ihr schreiben sollt und ihr seht, es kann in verschiedene Richtungen gehen, also dann könnt ihr vielleicht entweder uns auch wieder auf Instagram, schreibt einfach Kummerkasten in die erste Zeile und dann schreibt ihr unserem The Be Happy Account auf Instagram oder ihr macht es hier in den Shownotes, dass ihr irgendwie, ja, einfach eure aktuellen Sorgen teilt und das können wir dann ja in die nächste Folge mit aufgreifen.
Ja, finde ich cool.
Super.
Ich finde das Format richtig toll.
Ja.
Und danke auch an alle, die uns ihre Anliegen geschickt haben.
Genau. Und nicht traurig sein, falls irgendwas nicht, also es ist sehr viel nicht dran gekommen, aber wir haben ja uns auch ein paar Sachen rausgesucht und die haben wir jetzt einfach diese Folge nicht geschafft, weil es dann doch viel Raum eingenommen hat. Und wir wollen ja auch dann schon auch Hilfe geben. Und ne,
ja.
Dann nehmen wir das irgendwann anders mit rein.
Ja.
Genau. Okay.
Cool.
Dann war es das wieder
für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Mhm.
Ja, wir freuen uns auf eure Anliegen, Themen für die nächste Kummerkasten-Folge.
Mhm.
Und wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
Ja, macht's gut. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, jeden Freitag, hier auf Spotify oder Apple Music.
In alter Frische.
Oder wo auch immer, ja. Und ja, fühlt euch alle doll umarmt. Liebe Grüße und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.